Ja, heute ist Erntedankfest und wir verbinden damit ja etwas ganz Bestimmtes, nämlich den Dank. Aber gefeiert wird es auch dort, wo man das, was wir meinen, nicht damit verbindet. Gefeiert wurde das auch früher in totalitären Systemen wie dem Kommunismus, dem Nationalsozialismus. Aber da spielte der Dank keine Rolle. Da war es eben mehr ein Erntefest. Aber bei uns liegt die Betonung auf Dank und es ist ein Erntedankfest. Und einer der für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigtexte, der sagt uns etwas über den Erntedank, und zwar das Evangelium dieses Sonntags, ein ganz bekannter Text aus Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Es sprach aber einer aus dem Volk zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich herzlich bitten, dass du es uns aufschließt. Amen. Tja, unter dem Thema "Wovon leben wir?" möchte ich mit euch über den Text nachdenken und dazu ein erstes. Es geht um den Dank für alle guten Gaben. Heute am Erntedankfest, da soll der Dank ja ganz oben anstehen, der Dank für all das, was Gott geschenkt hat. Besonders auch für die guten Gaben, die für unser äußerliches Leben so wichtig sind. Es gilt noch immer dieses alte Wort: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und heute ist es in unserer so sehr auf den Konsum fixierten Gesellschaft manchmal recht still geworden um das Danken. Früher spielte das eine viel größere Rolle und unseren Vätern im Glauben war das Danken wirklich eine Herzensangelegenheit. Überleben war in früheren Jahren nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Und wir sehen das heute ja auch noch in weiten Teilen der Welt, wo Menschen hungern, während wir im Überfluss leben. Wir mussten früher im kirchlichen Unterricht noch ganz viel auswendig lernen. Unter anderem auch das, was Luther in seiner Erklärung zum Vaterunser zu der Frage, was heißt denn täglich Brot, sagt. Ich lese das mal vor. Da sagt er: Alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Jetzt haben sie noch nicht fertig, er sagt, und desgleichen. Das heißt, er will sagen, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, die für ihn unter dem Begriff tägliches Brot fallen. Vielleicht hat er ja absichtlich nicht noch mehr genannt, um uns zu motivieren, mal drüber nachzudenken. Bei diesem Dank, das ist der hinter dem Erntedankfest stehende Sinn, bei diesem Dank sollen Bauern unsere Lehrer sein, weil sie es ja eigentlich am besten wissen müssten. Sie hüten in gewisser Weise ein Geheimnis, von dem außer ihnen zum Beispiel auch die Mütter etwas mehr wissen. Sie leben ja vom Wachstum auf den Feldern und im Stall, in den Wäldern und auf der Heide. Und sie wissen auch, dass man dieses Wachstum hegen und pflegen muss. Und das ist harte Arbeit, die kann man in 38 Stunden in der Woche nicht bewältigen. Man ist dabei Wind und Wetter ausgesetzt, ja, man könnte fast sagen ausgeliefert. Man muss viel Geduld und Mut zum Warten aufbringen. Und früher, das kann man wohl so sagen, früher war die Landwirtschaft die Lebensschule der Menschheit. Und vielleicht nimmt Jesus ja deshalb gerade ein Beispiel aus diesem Bereich. Das Wachstum in der Natur ist ja ein Geheimnis und ein Wunder. Und wer das so sehen kann, der kommt aus dem Staunen einfach nicht raus. Woher kommt das alles? Wie wird das alles? Wie kann das alles in ein winziges Samenkorn hineingelegt werden? Zufall? Und ähnlich geht es ja sicher auch Eltern eines gerade geborenen Kindes. Zufall? Wenn das kein Zufall ist, dann ist doch die Frage nach Gott gar keine Frage mehr. Wer staunt, der muss doch einfach an die Existenz und an das Wirken eines guten und liebevollen Gottes glauben. Und wer wirklich staunen kann, dem wird es bestimmt auch warm ums Herz und der kommt zum Danken. Nun kann man Danken ja nicht machen. Das sieht man schon daran, dass man Kinder nicht zum Danken zwingen kann. Man sagt ihnen zwar manchmal, sagt Dankeschön, aber das muss ja letztlich von ihnen selbst kommen. Danken setzt ganz einfach Wärme voraus. Wärme, die aus dem Staunen kommt. Und so gesehen ist das Danken, wenn ich das mal so nüchtern sagen darf, eine fruchtbare Gemütsbewegung. Es führt uns nämlich zu einem neuen Denken, zum Nachdenken darüber, wie zum Beispiel anderen geholfen werden kann, denen es nicht so gut geht wie uns. Und auch der Glaube hat ja mit Denken und Danken zu tun. Glaube ist ja Dank für das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Und dieser Dank bringt uns ja dann ganz automatisch auf neue Gedanken, wie wir denn wohl anderen helfen können, wenn Gott uns so beschenkt hat. Denn es ist doch gar nicht anders möglich, als dass wir als Beschenkte weitergeben an andere, die das Geschenk brauchen. Und da sind wir dann auch schon bei dem reichen Kornbauern, der ja offensichtlich keinen Gedanken daran verschwendet, dass er selbst ein Beschenkter sein könnte. Für ihn ist das alles selbstverständlich und logisch erklärbar. Er weiß nicht, dass wir nicht nur Kalorien, sondern vor allem auch Liebe empfangen. Wir haben ja auch eingangs in der Lesung aus Psalm 147 schon vom Dank gehört. Da ging es um Dank und Anbetung, die natürlich eng miteinander zusammenhängen und sich daran unterscheiden, dass Dank die Gaben und die Anbetung den Geber sieht. Und dem Geber aller guten Gaben, dem ist offensichtlich unser Leben, unsere Leiblichkeit ganz wichtig. Und dass sie Gott wichtig ist, das geht auch schon daraus hervor, dass er selbst Mensch wurde, also einen menschlichen Leib annahm. Der große Gott ist Mensch geworden. Und schon deshalb versorgt er uns mit all den äußeren Dingen, die wir dankbar aus seiner Hand nehmen können. Und auch Jesus war der Leib nicht gleichgültig. Warum sonst hätte er sich über so viel Kranke erbarmt? Warum sonst hätte er Dämonen ausgetrieben? Warum sonst hätte er Tausende gespeist? Gott versorgt uns mit allem, was für dieses Leben wichtig ist. Ich habe hier schon Luthers Aufzählung guter Gaben erwähnt, die man bestimmt noch beliebig ergänzen kann, zum Beispiel besonders auch um all die geistlichen Segnungen, ohne die wir ja nicht existieren könnten, ohne einfach so dahin zu vegetieren. Und schließlich gibt er noch sich selbst, um uns ewiges Leben schenken zu können. Und hier wird dann auch noch einmal der Gedanke des Leibes wichtig, denn ewiges Leben ist verbunden mit dem Geschenk einer neuen Leiblichkeit. Die Bibel sagt, wir werden einen neuen Leib bekommen und nicht, wie es schon mal jemand vermutet hat, so als eine Art Geister in der Ewigkeit, ich sag mal, herumschwirren. Wenn wir an all das denken, dann kommen wir doch eigentlich aus dem Danken nicht mehr raus. Und von all dem weiß dieser reiche Kornbauer nichts. Er kommt nicht vom Denken ins Danken, weil er den Geber gar nicht kennt. Und alles wie selbstverständlich für seine eigene Leistung oder allerhöchstens noch für einen glücklichen Zufall hält. Jesus nennt am Schluss dessen, was er hier sagt, den eigentlichen Grund. Er sagt, der reiche Kornbauer ist wohl reich, aber er ist nicht reich bei Gott. Und das ist das Zweite, wichtig ist Reichtum bei Gott. Die beiden Männer, die in unserem Text vorkommen, dieser Arme, der am Erbe seines Bruders beteiligt werden möchte, und der Reiche, der gerade eine riesige Ernte eingefahren hat, die beiden Männer, die sind einander trotz aller äußerlichen Unterschiede doch recht ähnlich. Sie werden von einer Macht getrieben, die wir so oder ähnlich in unserem Leben auch spüren. Jesus warnt ja hier wörtlich vor der Habgier. Das ist dieses immer mehr haben wollen, selbst dann, wenn man schon viel besitzt. Vielleicht werden wir uns dann nicht direkt wiederfinden, aber auf uns bezogen kann es auch so etwas wie das Anspruchsdenken sein. Es hat mal jemand gesagt, und das wird leider weiterhin noch so gesehen, ob einer etwas leistet in seinem Beruf, da sieht man daran, was er sich leisten kann. Jesus führt uns in diesem Text an die Grenze aller Leistungen und allen Strebens nach diesem noch mehr. Er spricht in diesem Zusammenhang von, ja auch von dem, was man in unserer Gesellschaft heute gar nicht mehr so gerne hört, vom Tod nämlich. Und in gewisser Weise spricht ja auch die Ernte vom Tod. Jeder Heuwagen spricht ja vom Vergehen, von Gräsern und Blumen. Und wenn Jesus das arme, geschundene Volk sieht, dann sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Und Gottes Ernte ist das nahende Ende der Welt, der Tag, an dem die Spreu vom Weizen getrennt wird. Aber warum redet Jesus hier so deutlich vom Tod? Ich denke, er tut es, um ganz deutlich zu machen, dass es einen anderen Reichtum gibt, von dem wir wirklich leben. Wir sind erlöst. Der erste Petrusbrief sagt uns, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und in unserem Text ist Jesus ja auf diesem Wege des Leidens und Sterbens. Und nur so kann er uns, die wir eigentlich sowas wie Tote auf Urlaub sind, von unserer Habgier befreien. Worauf es wirklich ankommt, sagt er dann im letzten Vers, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Es geht also um den Reichtum bei Gott. Das ist das, was wirklich trägt durch ein Leben hindurch. Und der Kolosserbrief sagt uns, wo dieser Reichtum zu finden ist. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus finden wir diesen Reichtum bei Gott. Und der Kolosserbrief sagt uns auch, wie. Er sagt nämlich, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und darauf kommt es letztlich an. Dass Gottes Wort unter uns wohnt, dass Jesus unser Leben bestimmt und durchwirkt, dass wir nichts tun ohne ihn und dass wir immer fest angebunden sind an ihn. Jesus wendet sich ja hier nicht gegen den Reichtum an sich. Der ist ja letztlich auch Geschenk Gottes. Reichtum ist ja nichts Anstößiges. Es wäre zum Beispiel bestimmt nicht richtig, wenn wir so einem Mann wie Herrn Deichmann zum Beispiel sagen würden, er dürfe nicht reich sein. Aber es ist gut, dass er weiß, wie reich sein, was reich sein bei Gott bedeutet und mit seinem irdischen Reichtum auch beim Bau des Reiches Gottes mithilft, zum Beispiel in Indien. Wer reich ist bei Gott und darüber hinaus irdische Güter hat, der weiß schon, wie er sie einzusetzen hat. Aber das ist ja auch nicht die Regel. Reich sein bei Gott. Ich denke da an die alte gläubige Frau, die nach ärztlicher Aussage nicht mehr bei Bewusstsein ist, nichts mehr mitkriegt, aber auf dem Sterbebett dann doch Psalmgebete und Lieder mitmurmelt, die Teil ihres Lebens gewesen sind. Sie kennt sie, weil Jesus Inhalt ihres Lebens gewesen ist. Ich denke, das ist Reichtum bei Gott. Und ich denke auch oft an das tiefe Gottvertrauen in den Brüder, wie damals der Bruno Putzicher oder der Rudolf Heinke wirklich heimgegangen sind. Das ist Reichtum bei Gott und nur das zählt letztlich. Zu dem an irdischen Gütern so reichen Kornbauern sagt Gott, du Narr. Damit bin ich beim dritten und letzten, nämlich dabei bei der Narrenkappe irdischen Reichtums. Nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verhält sich der reiche Kornbauer in unserem Gleichnis ja vollkommen richtig. Er hat erfasst, was man tun muss, wenn man möglichst viel leisten will. Tatsächlich jedoch, so sagt es Jesus, tatsächlich hat er eine Narrenkappe auf. Und das wird an drei Punkten sichtbar. Zum Ersten, der Mann rechnet nicht mit der Wirklichkeit Gottes. Er sieht nur sich selbst. Er lebt in einer Welt, die mit Gott nichts zu tun hat, die die Existenz Gottes nicht in ihre Rechnung einbezieht. Für die Welt ist er ein strebsamer und vernünftiger Mann, der alles abzuchecken versucht. Nur Gott kommt in seiner Rechnung nicht vor. Und deshalb nennt Gott ihn einen Narren. Wie viele Narren laufen wohl heute in dieser Welt herum? Und von wie vielen Narren werden wir vielleicht sogar regiert? Narren, die Gott nicht auf ihrer Rechnung haben. Gott möge schenken, dass der eine oder andere sich noch besinnt und diese Kappe absetzt. Und Gott schenke es auch, dass wir nicht dem gleichen Irrtum verfallen und vielleicht so eine Narrenkappe tragen, vielleicht sogar, ohne es selbst genau zu wissen. Zum Zweiten, dieser reiche Kornbauer lebt, ohne einen Gedanken an seine Mitmenschen zu verschwenden. Offensichtlich ist er ja auch allein, ohne Frau und Kinder. Mitarbeiter, die er sicherlich haben wird, die werden nicht genannt und spielen für ihn wahrscheinlich auch keine Rolle. Aus dem Text geht hervor, dass es in seinem Leben wohl gar keine persönlichen Beziehungen gibt. Er spricht ja zum Beispiel nur mit seiner eigenen Seele. Er kennt kein Du. Seine Welt besteht nur aus Ich und Es. Jemand, der so denkt, der denkt natürlich nicht an Gott. Und wer nicht an Gott denkt, dem sind auch die Mitmenschen meist weitgehend gleichgültig. Den regiert nur der eigene Wille, in diesem Fall ein starker und konsequenter Wille. Er ist allein mit seinem Reichtum, misstrauisch gegenüber dem Rest der Welt. Hat mich so ein bisschen erinnert an einen Comic, das ich gerne lese, wenn meine Enkelkinder das mal haben. Ich habe an Dagobert Duck gedacht. Ihr kennt ihn ja auch. Wer wirklich leben will, der muss diese gottlose Narrenkappe absetzen. Und zum Dritten, dem reichen Kornbauern mangelt es an Raum. Er ist, wie man heute vielleicht sagen würde, expansionsbedürftig. Ihn beherrschen nur noch Gedanken wie mehr, schneller, weiter. Und ist das nicht auch ein Bild für den Menschen von heute? Und Gott sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Wer wirklich leben will, der muss diese Narrenkappe absetzen und sich besinnen auf Gott, der auch sein Leben in der Hand hat. Und wer das tut, der kann eigentlich nur noch staunen über all das, was ihm geschenkt ist. Und vom Staunen wird er dann zum Danken und Denken kommen. Und damit sind wir wieder am Anfang. Ganz oben an steht eben das Danken, Thema dieses Tages und, wenn auch etwas verdeckt, Thema des Textes. Für uns geht es vor allem darum, Jesus als Dank dafür, dass er sich uns geschenkt hat, unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen, damit er auch durch uns in einer verlorenen Welt noch wirken kann. Lebendige Nachfolge lebt vom Dank, ist ohne Dank ja auch gar nicht möglich. Und ich denke, zwei wichtige Punkte hat dieser reiche Kornbauer nicht beachtet. Er hat nicht beachtet, von wem wir das Leben haben, und für wen wir das Leben haben. Hätte er das beachtet, dann hätte er wohl nicht nur mit seiner Seele gesprochen, sondern mit Gott. Und das vielleicht so. Hat mal jemand so ein Gebet formuliert für den reichen Kornbauern? Ich danke dir, mein Gott, dass du mich so reich gesegnet hast. Einen solchen Ertrag hätte ich nicht erwartet. Ich bitte dich, bewahre mich davor, dass ich mein Herz dran hänge. Lass mich nicht vergessen, dass nicht dies mein Leben reich macht, sondern du, der du mich liebst. Und hilf, dass ich das, was du mir jetzt gegeben hast, recht gebrauche und dass ich es ohne verbittert zu sein loslassen kann, wenn du es mir nimmst. Und sollten wir nicht ähnlich beten? Amen.